Zunächst ist die Frage, genau, so viele Soldatinnen auf Abruf im Inlandseinsatz, wie geht das denn zusammen mit dem vom Verteidigungsministerium und der Bundeswehr so viel beweinten Personalmangel? Woher werden die Soldaten abgerufen? Sind es auch Reservistinnen? Dann keine Frage, sondern ein Kommentar, den ich auch einmal gerade vorlesen würde. Ich habe 1971, 72 in Hannover-Bothfeld in der dortigen Kaserne erlebt, dass angesichts der Rote-Punkt-Aktion das Räumen von Demonstranten per Leopard-Bergepanzer geübt wurde. Wahrscheinlich dafür, falls die Polizei der Situation nicht Herr werden würde. In Hannover herrschte zeitweilig Bürgerkrieg, Trambahnen wurden von Reiterstaffeln durch die Demonstranten geschleust. Als nächstes dann noch eine Frage. Haben die Helfer in den Ämtern deswegen auch Tarnkleidung an? Im Fernsehen werden Bilder gezeigt, wo die Soldaten in Tarnkleidung arbeiten. Haben die keine Zivilkleidung oder wird das vom Dienstherrn angeordnet? Dann lernt die Bundeswehr etwas bei diesen Einsätzen, also werden Kompetenzen gebildet, die sich weiter über den Einsatz hinaus nutzen lassen. Und zu guter Letzt, wie könnte ein überzeugender Protest gegen den Bundeswehreinsatz aussehen? Die Bezirksbürgermeisterin von Neukölln wurde ja massiv angegriffen, weil sie den Einsatz abgelehnt hatte.
Dann versuche ich mal mit diesem Paket umzugehen. Was den Personalmangel angeht, also ganz stumpf gesagt, aus unserer Perspektive hat die Bundeswehr natürlich viel zu viel Personal, aber aus deren Perspektive brauchen die, um es zynisch zuzuspitzen, genügend Personal, um einen nächsten Krieg führen zu können. Also bis 2032 so die Pläne, bereit zu sein, an den Grenzen des NATO-Gebietes einen trotz veränderter Bedingungen, neuer Waffen, einen klassischen Krieg zwischen zwei Staaten wieder führen zu können. Das ist im Prinzip die Zielgröße, wofür sie dieses Personal gerne hätten. Aktuell ist es so, dass es auch in der Bundeswehr Kritik gibt, dass sie sozusagen nicht mehr zu ihren Übungen kommen würden, weil sie halt irgendwie mit diesen Corona-Maßnahmen beschäftigt sind. Aber die gucken sehr genau, wo sie ihr Personal abziehen, dass sie bestimmte Übungen für die Flugabwehrraketen auf Kreta von der Marine im Mittelmeer, von Soldatinnen, die dann in die Auslandseinsätze gehen, dass sie die weiter durchführen und sozusagen die Truppen weiter aktiv halten, auch da sehr freigebig sind mit den Corona-Maßnahmen teilweise, um diese Übungen weiter durchziehen zu können und eben genau das Personal dann abzustellen oder in Bereitschaft zu halten. Also teilweise die aktuell 15.000 in Bereitschaft, die machen ja weiter Dienst, sitzen nur quasi parallel aufgepackten Koffern, um abgerufen werden zu können. Von daher, die können schon immer noch Personal freischieben. Aktuell Reservistin auf jeden Fall spannend. Eingesetzt in der aktuellen Corona-Situation wurden die vor allem im Bereich Sanitätsdienst, Krankenhäuser, Krankenversorgung. Und es wurden aber massive Aufrufe gestartet, dass sich Reservistinnen auch im Rahmen dieser Corona-Pandemie melden sollen, was der Bundeswehr ganz super reinläuft, weil es gerade Pläne gibt, die aktivierbare Reserve, um zehntausende neue Posten aufzubauen. Also auch da nutzt die Bundeswehr die Corona-Situation einfach, um Leute zu mobilisieren, dass sie sich als Hilfskräfte quasi in der Reserve melden und die Bundeswehr damit Zugriff auf weitere Leute bekommt. Dann war die Frage, der Kommentar mit der Übung in den 70er Jahren. Tatsächlich ist es so, dass in Übungen der Bundeswehr auch gemeinsam mit der Polizei auch in den letzten Jahren, aber in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder weit über die verfassungsrechtlichen Grenzen hinausgegangen wurde und Fälle getestet wurden, die sozusagen verfassungsrechtlich überhaupt nicht zu haben sind. Das ist dringend kritikwürdig und das ist aber auch immer ein bisschen schwierig, wenn es in diesem schwammigen Bereich stattfindet. Hätte das nicht auch für irgendeinen Auslandseinsatz und ähnliches sein können? Wir müssen da mit dem Finger drauf zeigen, wir müssen die Kritik da haben, aber diese Übung gab es tatsächlich immer wieder. Warum die in Tarnkleidung in den Gesundheitsämtern rumsitzen, ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage. weil es da nicht darum geht, zentral, dass das Personal aufgestockt wird, zumindest in ganz vielen Gesundheitsämtern. Wenn in einem Gesundheitsamt mit den ohnehin schon Angestellten des Gesundheitsamtes und weiteren zivilen Verwaltungsangestellten, die dazugebracht wurden, 100 Leute aktiv sind und davon 6 Soldatinnen und Soldaten, dann ist es eine Frage von Propaganda. Das mag in Einzelfällen bei Gesundheitsministerien, die wirklich an der Kante am Kratzen sind, anders sein. Aber wenn auf 100 Leute 6 Soldatinnen und die dann eben genau auch im Dienst als Soldatin und damit in Tarnkleidung eingesetzt werden, dann ist das vor allem ein Signal, was ich vorhin meinte, den starken Mann, die starke Frau zu markieren auf der Seite der Politik und die Bundeswehr sich zu präsentieren und zu sagen, hier sind wir tun was für euch, wir sind da für die Bevölkerung und damit im Prinzip eine Akzeptanz sich vor allem noch zu beschaffen. Lernt die Bundeswehr aus diesen Einsätzen durchaus. Die Bundeswehr ist gerade dabei, na, ich springe noch mal einen halben zurück. In Mitte der Nullerjahre wurden Strukturen der zivil-militärischen Zusammenarbeit um- und ausgebaut. Und jeder Einsatz, jede Übung in diesem Bereich führt weiter dazu, dass sich der zivile Katastrophenschutz, die lokalen Behörden, die Polizei weiter und intensiver mit der Bundeswehr verzahnt. Und das ist was, was ganz unmittelbar im Interesse der Bundeswehr ist, diesen Zugriff, diesen direkten Kontakt zu den zivilen Behörden zu haben. Das ist was, was jeder Einsatz an Gewinn für die Bundeswehr mit sich bringt. Also Gewinn für die im negativen Sinne. Und sie lernen aber auch aus dieser aktuellen Situation. Zum Beispiel wurde das Kommando der Streitkräftebasis, der Untergliederung der Bundeswehr, die primär für Inlandseinsätze zuständig ist, umgebaut von einem reinen Verwaltungsgebäude zu einem militärischen Kommando, was jetzt in der Pandemie als militärisches Kommando für die Inlandseinsätze genutzt wird, was aber auch für logistische Aufgaben und weitere Aufgaben im Inland eingesetzt werden kann. Beispiel Defender 2020, Großmanöver, Truppenverschiebungen Richtung Osteuropa, dass genau diese Form von militärischem Kommando für Aufgaben im Inland auch genau in diesen Bereichen von Bedarf und vonnöten ist. Die Aktivierung, was ich gesagt hatte, von einem Stab von der 10. Panzerdivision für diesen Inlandseinsatz. Die lernen jetzt natürlich nicht den Krieg an der Front, aber sozusagen kurzfristig ihre Strukturen zu aktivieren und für einen akuten Einsatz zu nutzen. Das sind alles Lerneffekte, die die Bundeswehr da auch gerne mitnimmt. Sonst würden sie das in der Form, und in dem Umfang auch meiner Meinung nach nicht machen. Was für Formen von Protest ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Da würde ich gleich auch an Tobias weitergeben, weil da auch die Situation in Friedrichshain-Kreuzberg angeklungen ist, wozu du auf jeden Fall mehr weißt. Und sonst ist aber die Frage einerseits diejenigen Politikerinnen und Politiker, die sich dagegen wehren oder versuchen zu wehren. Da kann es ja auch durchaus Bewegungen auf der Straße geben, die sagt, ja, haltet durch, lasst die Bundeswehr da raus oder umgekehrt, das ist ja der meiste Fall. Ich halte es auch für eine Option, vor einem Gesundheitsamt, vor einem Krankenhaus, vor andere Orte, wo die Bundeswehr eingesetzt ist, zu gehen und zu sagen, wir wollen eine Ausfinanzierung von diesem Krankenhaus. Wir wollen, dass dieses Krankenhaus stabil finanziert wird. Wir wollen, dass die Angestellten in diesem Krankenhaus, das Pflegepersonal vernünftig finanziert wird und das so schnell wie möglich und dass diese Bundeswehr da rausgezogen wird. Nicht zu sagen, ey, keine Ahnung, lasst, was einem dann schnell untergeschoben werden würde, sozusagen, man will da jetzt die Leute drinnen gefährden, aber zu sagen, ey, das sind die Perspektiven, das sind die anderen Möglichkeiten, damit umzugehen, das brauchen wir so schnell wie möglich. Dafür müsste das Geld ausgegeben werden, anstatt für Pistolenmunition und Militär-LKWs, um damit auch dann die stabile Grundlage zu haben, dass die zivilen Strukturen sich einfach selber tragen können Und genau dieses Propagandamoment, dass die Bundeswehr die Situation nutzt als Selbstdarstellung, auch ganz klar und öffentlich und natürlich mit Maske, mit Abstand, nicht kopflos, aber auch auf Kundgebungen mit öffentlichen Aktionen durchaus in die Debatte und in den öffentlichen Raum zu bringen. Das halte ich durchaus für sinnvolle und machbare Möglichkeiten. Und wir von der IMI versuchen, das Material, die Infos immer wieder zu liefern, dass Leute damit ja vor Ort auch gucken können, was sie damit anfangen. Soweit erstmal zu den Fragen.
Ja, diese Aktionen, die du angesprochen hast, zum Beispiel vor Gesundheitsämtern oder Krankenhäusern, das gab es ja auch an vielen Orten. Also zum Beispiel in Stuttgart, hier vor Ort weiß ich, dass das auf jeden Fall auch gab unter dem Stichwort gemeinsam solidarisch. Das sind auf jeden Fall coole Anfänge, aber man muss es natürlich noch ausweiten und den Widerspruch da noch sichtbarer machen auch. Tobias, du hast sicherlich auch noch was dazu zu sagen.
Ja, ich glaube, es ist ganz interessant mal zu beschreiben, so ein konkreter Prozess, wie die Bundeswehr da in diese Gesundheitsämter reingedrückt wird. Ich war im Hintergrund ein bisschen beteiligt an dieser Debatte, die es in Friedrichshain-Kreuzberg gab. Es gab nämlich einen Beschluss der BVV, linke grüne Partei, die gemeinsam beschlossen haben, die Bundeswehr wird in Friedrichshain-Kreuzberg nicht eingesetzt. Daraufhin ist ja ein Riesentheater losgegangen. Unter anderem haben sich auch AKK quasi geäußert, auch direkt im Verteidigungsausschuss ist sie uns angegangen. Und Spahn und so weiter haben sich alle dazu geäußert. Das wäre hochgradig unverständlich. Gleichzeitig ist es so, dass die BVV mehrheitlich logischerweise bei ihrem Beschluss geblieben ist. Interessant ist dann, wie sie es hinbekommen haben, die Bundeswehr da doch noch quasi, dass sie da auftaucht. Auf der Ebene der Bürgermeister, es gibt ja immer so die Bezirksbürgermeister, wo dann die Mehrheitsfraktionen die immer stellen, ist dann quasi zugelassen worden, dass die Bundeswehr einfach aushilft, aber nicht bei der Kontaktverfolgung mitmacht. Das ist interessant, weil nämlich genau diese Kontaktverfolgung ist nämlich genau dieser direkte Grenzbereich hin zu administrativen Aufgaben. Und das ist jetzt tatsächlich so, dass also der Teil noch quasi in Friedrichshain-Kreuzberg verhindert wurde. Ich kann sagen, dass es heftige Debatten sind, die man da führt, wenn man quasi sich dafür einsetzt, dass die Bundeswehr dort nicht eingesetzt wird, und genauso argumentiert, wie Martin das gerade eben gemacht hat, dass nämlich der ganze zivile Bereich explizit auch aufgestockt werden muss. Und dann heißt halt immer, ja, die sind verfügbar und die müssten wir jetzt ja quasi in diesem Bereich nutzen. Insofern bin ich froh über jeden Widerstand, den es quasi an dem Punkt gibt, und den muss man quasi weiterführen. Vielleicht nochmal interessant, diese Frage mit den Uniformen trifft genau auf den zentralen Punkt, weil nämlich ähnlich wie bei dem sogenannten kostenlosen Bahnfahren, ist ja nicht kostenlos, sondern wird ja subventioniert, aber ist es so, dass quasi als Voraussetzung zum Beispiel bei dem Bahnfahren, und das ist genauso bei den Einsätzen jetzt in den Gesundheitsämtern und sonst wo, die ist, dass die in ihrer Tarnuniform auftauchen. Und genau das zeigt ja, um was es eigentlich geht. Weil wenn es tatsächlich um die Hilfe gehen würde, würde man sagen, man stellt diese Leute zur Verfügung, fertig. Aber nein, es geht darum, quasi, dass die als Bundeswehr, Soldaten in ihrer Uniform da zur Verfügung stehen. Und das hat natürlich schwerpunktsmäßig nichts anderes als den Versuch quasi einer weiteren Akzeptanzschaffung. Interessant ist, dass es jetzt so ein bisschen eine Debatte gibt unter den Militärleuten der Großen Koalition, ob man damit nicht ablenken würde von den Kernaufgaben der Bundeswehr mit diesen Corona-Einsätzen. Die Kernaufgaben der Bundeswehr seien ja schließlich andere, nämlich Auslandseinsätze, Und die sogenannte Landes- und Bündnisverteidigung, wie sie das ja inzwischen nennen, die nennt es deshalb so, damit sie solche Auslandseinsätze wie in Litauen quasi als Bündnisverteidigung laufen lassen können und dass sie es uns nicht vorlegen, quasi im Bundestag zu einer Abstimmung. Politisch ist für mich so, ich glaube, man kann sehr offensichtlich sagen, die Bundeswehr und die Rüstungsindustrie sind Corona-Pandemie Gewinner, und da müssen wir mit klaren antimilitaristischen Positionen dagegen halten, dass es eben diese Aufrüstung in dem Kontext nicht geben darf und dass die Bundeswehr da eben nicht eingesetzt werden darf.
Dankeschön. Christopher, es gibt mittlerweile, glaube ich, auch noch weitere Fragen an Tobias, auch nochmal, die inzwischen kamen. Was gibt's da denn?
Zunächst einmal die Frage, ob du, glaube ich, grundsätzlich nochmal was zum Konjunkturprogramm der EU sagen kannst und vielleicht auch in eine ähnliche Richtung gehend. Die Frage, wie die Rüstungsausgaben oder ob die auch in den 750 Milliarden Hilfsprogramm und dem Corona-Hilfspaket der EU, ob da auch Rüstungsausgaben mit drinstecken.
Also explizite Ausweisung von Militär- oder Rüstungsausgaben, wie jetzt das beim Konjunkturpaket des Bundes ist, haben wir bisher nicht gefunden in dem EU-Corona-Paket. Aber es ist so, dass die Umwandlung des EU-Haushaltes, so dass er in Zukunft eine entscheidende militärische Komponente hat, die ist verschärft vorangetrieben worden. Ich habe es ja vorher kurz beschrieben. Europäischer Verteidigungsfonds, was de facto ein Haushaltstitel ist, mit dem wesentlich Rüstungsprojekte finanziert werden, der ist relevant und quasi erstmals auf fast 8 Milliarden Euro gestiegen. Und insofern kann man quasi analytisch sagen, es gibt sowas wie eine indirekte Konjunktur-Rüstungs-Spritze über dieses europäische Verteidigungsfondsprogramm. Und die anderen Teilprogramme, die militärische Komponenten haben, die habe ich ja vorher kurz beschrieben. Das berühmt-berüchte Military Mobility Programm, mit dem die Infrastruktur in der Europäischen Union überprüft werden soll, inwieweit sie militärisch nutzbar ist. Und das heißt natürlich, dieses Military Mobility Programm ist zentral für den Aufmarsch nach Osten. Und da sind die Zahlen inzwischen 1,5 Milliarden Euro. Also insgesamt, und EU-Weltraumprogramm, was ich vorher benannt habe, die sogenannte EU-Friedensfazilität, das alles steigt enorm. Und insofern, sagen wir mal, machen Sie es etwas geschickter wie jetzt auf Seite des Bundes, wo das dann auch noch direkt ausgewiesen ist. Aber es ist so, dass es genau in diesem Kontext die entsprechende Steigerung gibt. Genau.
Ja, ich hätte zum einen nochmal einen Kommentar zu Martin, den würde ich gerade einfach auch vorlesen. Auch das Kommando Spezialkräfte ist im Einsatz für das örtliche Gesundheitsamt. Wie man der Presse entnehmen kann, sind alle größeren Räume im Landratsamt mit Kabinen bestückt, in denen die Infektionsketten nachverfolgt werden. Viele von Soldatinnen besetzt. Auf den Presseschildern sind die Soldatinnen zu sehen. Eine große Sympathiekampagne. Geht in ähnliche Richtung wie das, was du auch gesagt hattest. Und Dani hat jetzt, glaube ich, auch schon im Chat gerade ein bisschen andiskutiert. Vielleicht magst du auch nochmal für die Hörerinnen sagen, mal die Frage nach dem Szenario der Kriegsbereitschaft 2032, von welchem strategischen und internationalen Szenario da eigentlich ausgegangen wird in der Planung, wenn du da vielleicht nochmal was zu sagen kannst.
Na, wenn man das kurz und knapp zusammenfasst, geht es darum, dass die USA sich zunehmend darauf vorbereiten, die Fähigkeit zu haben, einen Krieg gegen China zu führen oder für einen potenziellen Krieg mit China vorbereitet zu sein. Und die EU und die europäischen Teile der NATO und Deutschland da ganz federführend versuchen, sich darauf vorzubereiten, in der Lage zu sein, mit so wenig Unterstützung durch die USA wie möglich einen potenziellen Krieg mit Russland führen zu können. Das wird in den letzten Worten dann nicht ausbuchstabiert, aber das steht eigentlich in den aktuellen Strategiepapieren der Bundeswehr relativ unverblümt drin, dass das das Ziel ist und mit quasi 4 Jahresplänen bis Ende 2031 dieses Ziel für die Bundeswehr in diesem Aufrüstungspfad, der vorgezeichnet wurde, bereits im Fähigkeitsprofil der Bundeswehr von 2018 sozusagen erreicht werden soll. Also ich würde behaupten, wir befinden uns in einer Art neuem kalten Krieg, wo mit einem Kriegsszenario mit Russland ganz aktiv geplant wird in der Bundeswehr.
Ja, vielleicht, es lässt sich ja immer so ein bisschen aus den Rüstungsprojekten und der Priorität, die dort gesetzt wird, auch herauslesen, quasi, auf was sie vor allem in Zukunft orientieren. Und bezüglich dessen, was Martin gerade eben gesagt hatte, Annegret Kamp-Karrenbauer hat ja eine Grundsatzrede gehalten, in der zum Teil es dann bei den Debatten im Verteidigungsausschuss Kopfschütteln gab, weil sie hat ja zum Beispiel dort explizit formuliert, man müsse in Zukunft auch Schiffe ins chinesische Meer schicken. Und die Frage, die dann dort aufgetaucht ist, ist, wie sie eigentlich das machen will bei dem, was insgesamt quasi an Kriegsschiffen zur Verfügung steht, weil im Moment ja quasi ein Schwerpunktseinsatz nach wie vor im Mittelmeer ist. Und insofern ein bisschen die Frage war, wie das jetzt damit zusammenkommt. Wenn man sich die Prioritäten bei den Projekten anguckt, dann haben sie unter anderem die Eurodrone dort als ein zentrales Projekt benannt. Die Eurodrone ist einerseits, und das wird ja ganz offen gesagt, ich sitze ja in dieser PESCO-Berichterstattergruppe, die Eurodrone, da geht es darum, den europäischen Pfeiler, wie sie es immer sagen, zu stärken, sprich den europäischen Pfeiler der Rüstungsindustrie, das heißt gemeinsam mit Frankreich, eine bewaffnete Drohne zu besorgen. Und diese Eurodrohne ist dubioserweise schon vollständig im Haushalt 21 eingeplant. Und gleichzeitig heißt es, es gäbe ja noch keine Grundsatzentscheidung quasi zur Bewaffnung von Drohnen. Aber genau die hat man dort schon mit eingeplant. Und deshalb ist mein Eindruck, es wird sehr darauf geachtet, dass insbesondere Projekte, die einen quasi im Rahmen und gemeinsam mit EU-Staaten laufen, dass die eine ganz zentrale Rolle spielen, was ja quasi diesem neuen ideologischen Moment sehr gut entspricht, was jetzt insbesondere quasi in der Endphase der Trump-Administration immer wieder formuliert wird. Und auch zum Beispiel in einem Papier der SPD-Bundestagsfraktion explizit sich wiederfindet, nämlich zentral sei es, die Europäische Union zu einem militärischen Akteur aufzubauen, der auch weltweit agiert. Da hat die SPD zum Beispiel ja jetzt ein Papier dazu vorgelegt, was hochgradig erschreckend ist, weil sie zusätzlich zu den einzelstaatlichen Armeen noch eine Armee auf EU-Ebene zusätzlich schaffen soll. Als Fritz Feigentreu dieses Papier, also der verteidigungspolitische Sprecher der SPD, dieses Papier vorgestellt hat, auf Twitter hat er gemeint, dieses Papier, das sei ein ganz zentrales strategisches Papier und es sei quasi einerseits vernünftig, andererseits deutsch. Also es ist echt der Wahnsinn, wie sowas da quasi begründet wird. Aber da geht es strategisch drum, um einfach quasi unter der Führung der Bundesrepublik die Europäische Union zu einem eigenständigen militärischen Akteur zu machen, weil halt das Verhältnis zu den USA unklar ist, wie sich das die nächste Zeit entwickeln wird, will man halt insbesondere in diesem Bereich drauf setzen. Und AKK hat in ihrer Grundsatzrede dann doch sehr Richtung USA formuliert, und hat ja da direkt von Macron quasi dann Widerspruch bekommen. Da ist ein strategischer Kampf am Laufen, quasi wo man die Schwerpunkte mehr setzen will. Nichtsdestotrotz ist es so, dass quasi insbesondere in diesem Rüstungs- und Militärbereich halt diese Krise gerade unglaublich ausgenutzt wird.